In den Frühlingsferien besuchten meine Frau Christina und ich das erste Mal Florenz, die Stadt der Renaissance. Der Dominikanermönch Girolamo Savonarola, auf Deutsch Hieronymus Savonarola, wirkte zweimal in Florenz. Das erste Mal 5 Jahre lang, zwischen 1482 und 1487, und das zweite Mal 8 Jahre lang, von 1490 bis 1498. Dazwischen reiste er umher und predigte. 1491 wurde er Prior, das heißt der Leiter des Dominikanerordens. Er predigte, dass alle Menschen zu Jesus umkehren und ihr ausschweifendes Leben beenden sollen. Sein Ziel bestand darin, die katholische Kirche von innen heraus zu erneuern. Deswegen gilt er im reformierten Sinne als Vorreformator, der eine Generation vor dem Hauptreformator Martin Luther lebte und wirkte. In der italienischen Stadt Ferrara steht eine Statue von ihm, die ihm zeigt, wie er leidenschaftlich predigt. Leider verstrickte er sich jedoch zu fest in politische Angelegenheiten und spannte auch die Kinder von Florenz dazu ein, um sein Programm durchzuboxen. So steht in einem Lexikon: Anfang Februar 1497 ließ Savonarola große Scharen von Jugendlichen und Kindern durch Florenz ziehen, die im Namen Christi alles beschlagnahmten, was als Symbol für die Verkommenheit der Menschen gedeutet werden konnte. Dazu zählten nicht nur heidnische Schriften oder pornografische Bilder, sondern auch Gemälde, Schmuck, Kosmetika, Spiegel, weltliche Musikinstrumente und Musiknoten, Spielkarten, aufwendig gefertigte Möbel oder teure Kleidungsstücke. Diese Gegenstände wurden dann 1497 und 1498 in Florenz verbrannt. Man nannte dies das Fegefeuer der Eitelkeiten. Mit dieser Aktion hat Savonarola den Bogen überspannt und seine Gegner haben ihn ins Gefängnis geworfen, gefoltert und 1498 als Ketzer hingerichtet. Nur eine schlichte Steinplatte am Boden auf der Piazza della Signorina erinnert an sein Schicksal. Auf Italienisch steht dort geschrieben: An dieser Stelle wurde der Priester Girolamo Savonarola mit zwei seinen Mitbrüdern, dem Priester Domenico Bonvicini und dem Priester Silvestro Maruffi, nach ungerechtem Urteil gehängt und verbrannt am 23. Mai 1498. Nach 4 Jahrhunderten wurde dieser Gedenkstein errichtet. Zuerst haben meine Frau und ich diese Gedenktafel gar nicht gefunden. So unscheinbar ist sie. Meine Frau sagte, sie hätten ihm schon eine Statue widmen dürfen. Martin Luther nannte Girolamo Savonarola einen heiligen Mann und verfasste 1523 das Vorwort zu einem Buch von ihm. Auch wir befinden uns heute in der Epoche der zweiten Renaissance. Der Mensch, nicht mehr Gott, steht im Zentrum. Ganz gemäß dem Motto der ersten Renaissance, Homo Mensura, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Auch Nacktheit und Pornografie sind in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen. Wenn man wie Savonarola dieses ausschweifende Leben kritisiert, wird man zwar nicht gerade verbrannt, aber ausgelacht und gesellschaftlich an den Rand gedrängt. Wir erschrecken, wenn wir Zeitungen lesen oder Fernsehen schauen und so viele negative Nachrichten auf uns einprasseln. Doch Jesus verspricht uns, euer Herz werde nicht bestürzt. Man kann auch übersetzen, euer Herz werde nicht erschüttert, verwirrt, erregt. In der Bibel steht das Herz für das Zentrum der Person, den Ort, an dem die Entscheidungen fallen. Girolamo Savonarola wollte das Herz der Menschen verändern, indem er schlechte äußere Einflüsse zerstörte. Dies wurde ihm zum Verhängnis. Jesus Christus ändert unser Herz mit seiner immerwährenden Liebe. Er vergibt uns unsere Schuld, wenn wir ihn darum bitten. Nur die bedingungslose Liebe Gottes verändert unser Herz und unseren Charakter langfristig und nachhaltig. Euer Herz werde nicht bestürzt. Jesus tröstet uns, wenn wir schwierige Zeiten erleben. Wenn wir mit ihm sprechen im Gebet, ist er uns nahe und verleiht uns die Kraft, durchzuhalten. Von Savonarola ist ein treffendes Gebet überliefert. Herr, wir bitten dich nicht um Ruhe, wir bitten, dass du uns die Kraft und die Gnade schenkst, Missgeschicke zu überwinden. Das wollen wir gemeinsam tun, Missgeschicke und Herausforderungen mit der Hilfe von Jesus überwinden. Im Folgenden werden wir näher auf drei Grundprobleme unserer heutigen Zeit eingehen. Einsamkeit, Sucht und Hoffnungslosigkeit und dann jeweils die Lösungsansätze von Jesus vertiefen. Eine groß angelegte Studie des amerikanischen Generalstabsarztes und Vizeadmirals Vivek Murphy schlägt Alarm. Viele Menschen fühlen sich einsam, isoliert, übersehen und unbedeutend. Das zieht sich durch alle Alters- und Gesellschaftsschichten. Einsamkeit ist von ihren schädlichen Auswirkungen her vergleichbar mit einer Krankheit, die das Leben drastisch verkürzt. Das Problem der Einsamkeit wird höchstwahrscheinlich von den USA bald auch nach Europa überschwappen zu uns. Jesus bietet uns Gemeinschaft statt Einsamkeit an. Wenn wir an ihn glauben und uns in einer Kirchgemeinde freiwillig engagieren, wird aus einer normalen Kirchgemeinde plötzlich eine Kirchenfamilie. Obwohl wir nicht leiblich miteinander verwandt sind, sind wir doch Schwestern und Brüder im Glauben. Dank Jesus. Eine gute Möglichkeit dazu ist der Besuch einer Gebetsstunde oder eines Hauskreises oder eines Gottesdienstes, wo man regelmäßig miteinander betet, in der Bibel liest und Lieder singt. Viele Hauskreisleiter bieten auch Seelsorge an. Mit den Egli-Figuren sehen wir die Szene dargestellt, in der eine Familie, bestehend aus Baby, Kind, Frau und Mann, um Jesus herum steht. Ein älterer Mann steht einsam und weit weg von Jesus. Doch ein junger Mann berührt ihn an seiner Schulter und lädt ihn auch ein, zu Jesus und in die Kirchenfamilie zu kommen und so seine Einsamkeit zu überwinden. Ich rate allen dazu, Dating-Plattformen wie Tinder zu löschen und ihr Netflix-Abo zu kündigen, um mehr Zeit zu verbringen mit sinnvollen Hobbys in Vereinen oder der Kirchgemeinde. Das zweite Grundproblem besteht in der Zunahme von Süchten. In unserem Nobel-Nachbardorf kommen Schulkinder schon früh mit Drogen in Kontakt. Auch ich habe kürzlich am Bahnhof Rendsburg Drogen gefunden und sie dann genüsslich in den Abfalleimer geworfen. Neben den bekannten Drogen gibt es auch nichtstoffliche Süchte wie Pornografie, Bulimie und Sportsucht. Bei diesen Verhaltenssüchten wird das Gehirn von eigenen Glückshormonen abhängig. Im Epheserbrief im Neuen Testament steht dazu: Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist. Wobei Wein, der Begriff Wein, hier an dieser Stelle steht für Stoffe, die uns süchtig machen können. Berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Heiligen Geist. Der Heilige Geist verleiht uns eine tiefe Freude, die von innen kommt und die unabhängig ist von unseren äußeren Umständen. Wie können wir mit Süchten brechen und dafür die Freude des Heiligen Geistes ergreifen? Der Satz geht so weiter. Indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn Jesus Christus mit eurem Herzen singt und spielt. Mit eigenen Worten zusammengefasst, wenn ihr mit Jesus Christus eine persönliche Liebesbeziehung führen und in einer örtlichen Kirchgemeinde Mitglied werden und so unser geistliches Leben mit anderen Christinnen und Christen teilen. Auch professionelle Suchtberatungen sind hilfreich. Das Loskommen von einer Sucht kann ein längerer Prozess mit einigen Rückschlägen sein. Im Alten Testament steht in den Sprüchen Salomos diese Ermutigung. Denn siebenmal fällt der Gerechte und steht doch wieder auf. Die Zahl sieben steht für Vollkommenheit, also für sehr oft. Also auch wenn jemand sehr oft fällt und von der Sucht nicht loskommt, Jesus wirkt an uns. Manchmal braucht es mehrere Anläufe, aber Jesus verleiht uns die Hoffnung, dass wir ganz frei werden. Das dritte Problem ist die Hoffnungslosigkeit. In den USA geht die Lebenserwartung von Männern stark zurück. Forscher haben sich gefragt, warum? Ein Grund besteht in der zunehmenden Hoffnungslosigkeit. Tod durch Hoffnungslosigkeit, Deaths of Despair and the Future of Capitalism, heißt demnach das Buch von Anne Case und dem Nobelpreisträger Angus Deaton. In der Divina Commedia schildert der italienische Dichter Dante Alighieri den Eingang zur Hölle, wie er sich das Höllentor vorstellt. Und dass auf dem Höllentor ein Schriftzug steht, lasst alle Hoffnung fahren, die ihr hier eintretet. Also das bedeutet, mit der Hoffnungslosigkeit ist nicht zu spaßen, es ist ein ernstes Problem, auch ein theologisches Problem. Ein 14-jähriger Knabe erzählte mir kürzlich im Zug, dass er bereits zweimal verprügelt wurde. Nun muss er in eine Stadt umziehen, in der es noch mehr Jugendkriminalität hat. Viele ahnen es, einige schreiben es, wir leben an der Schwelle zum Dritten Weltkrieg. Doch ohne Hoffnung können wir nicht leben. Jesus schenkt uns eine begründete Hoffnung. Er erklärt, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Jesus ist nicht nur für uns gestorben, sondern auch auferstanden von den Toten. Jesus lebt. Jesus hat den Tod besiegt. Er lebt und deswegen haben wir die Hoffnung, dass wir nach unserem Tod ewig bei Gott im Himmel weiterleben werden, in völliger Liebe, Frieden und Freude. Der Jünger Thomas war kritisch. Er fragte nach, Herr, wir wissen, wohin du gehst. Nein, er sagt natürlich, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg wissen? Jesus antwortete ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus vertritt hier den sogenannten Absolutheitsanspruch, dass wir nur dank ihm zu Gott Vater kommen können. Viele Zeitgenossen stoßen sich heute an dieser Aussage, dass Jesus der einzige Weg zu Gott sein soll. Gerade gestern führte ich darüber ein Gespräch mit einer Pfarrperson, die leider den Absolutheitsanspruch von Jesus ablehnt. Es zeigt auch den geistlichen Zustand unserer Kirchen. Aus christlicher Sicht gibt es viele Religionen, die für sich betrachtet Teilwahrheiten enthalten können. Das Problem der nichtchristlichen Religionen besteht aber darin, dass sie sich aus eigener Kraft zu Gott hinaufarbeiten wollen, durch gute Taten und so weiter. Das Christentum hingegen ist der Glaube, dass Gott freiwillig in seinem Sohn Jesus Christus zu uns gekommen ist. Wir können uns seine Liebe nicht verdienen. So gesehen ist der Absolutheitsanspruch von Jesus auch ein Akt der Liebe, dass Jesus uns befreit von unseren Kreisen um uns selbst. Wir können Hoffnung weitergeben, indem wir christliche Jugendtreffs gründen oder fördern oder im Vordergrund und Hintergrund unterstützen. Christliche Jugendtreffs, wo Teenager ihre Freizeit in einem geschützten Rahmen verbringen können und christliche Werte mit auf den Lebensweg erhalten. Dies senkt auch die Jugendkriminalität und den Drogenkonsum. Jugendliche können durch uns Erwachsene hindurchsehen. Sie durchschauen uns. Sie merken sehr schnell, ob wir es gut und ernst mit ihnen meinen oder nicht. Deswegen ist es entscheidend, dass wir Teenager trotz ihrer oft stacheligen Art bedingungslos annehmen, ohne sie zu verurteilen. Jesus zündet hier eine Überraschung, indem er sagt, ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Seine ersten Jünger waren Juden, die schon am Gottvater glaubten und das Alte Testament kannten. Nun kommt das Neue. Sie sollen auch an ihn glauben. Hier steht es schwarz auf weiß. Jesus Christus ist Gott. Dies ist die Zusammenfassung des christlichen Glaubens. Gott ist in seinem Sohn Jesus Christus Mensch geworden, um uns seine Liebe zu zeigen. Für mich ist das das wichtigste Dogma, der entscheidende Glaubensgrundsatz, die Gottheit von Jesus. Damit steht und fällt das ganze Christentum, weil alles andere darauf aufbaut. Jesus lädt uns ein, ihm ganz zu vertrauen und sich auf ihn zu verlassen. Jesus verspricht uns, euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Amen.